Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir sind wieder da, wie jede Woche, um über die Nachrichten aus der Anime-Welt zu reden, was wieder alles Schräges vorgefallen ist, neu angekündigt wurde. Und wir haben einiges dabei. Wir haben Roblox, wir haben leider AI. Wir haben ganz viele hübsche neue Trailer.
Ja, ist auch mal schön.
Ja. Aber wir kommen zuerst nach Deutschland. Da haben wir eine kleine Neuigkeit, die ich rausgepickt habe, die ich ganz schön finde. Und zwar hat Dokiko eine neue Lizenz bekannt gegeben. Und zwar bringen sie ab nächstem Jahr im Sommer voraussichtlich Makaine, Too Many Losing Heroines raus, die Light Novel im Doppelband, 32 Euro soll ein Band, also ein Doppelband erscheinen, kosten und das ab voraussichtlich Sommer nächsten Jahres. Ja, kam ja 2024 eine Anime-Adaption raus, eine zweite Staffel ist auch schon angekündigt, wir beide mochten ja sehr gerne den Anime, von daher freue ich mich auch auf die Light Novel.
Light Novel in Deutschland. Nicht so oft passiert's, aber schon ein paar sind erhältlich. Im Vergleich zu früher ist es besser geworden.
Ja, also es gibt auch leider einige nur digital. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es von The Faraway Paladin gibt's auch in Deutsch zum Beispiel. Und das hätte ich sehr gerne hier im Schrank stehen, weil die Cover davon halt unendlich hübsch sind. Aber ist leider nur digital.
Schade.
Aber auf Deutsch. Schade. Ja, dann kommen wir schon zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und wir fangen an mit Bilderbüchern. Zwar mit sehr alten Bilderbüchern. Ursprünglich 1974 die erste Ausgabe rausgekommen von Nezumi-kun no Toki. Nezumi-kuns Weste. Und in diesem ursprünglichen ersten Bilderbuch für Kinder ging es um eine Maus, die hat eine rote Weste an und leiht die nach und nach an andere Tiere aus, beziehungsweise leiht es an ein Tier, das Tier leiht es an einen anderen und es sind immer Tiere, die auch immer größer werden. Am Ende hat es irgendwie einen Elefant oder so und da wird diese Weste total auseinander gestretched. Und statt dass sich die Maus dann am Ende darüber aufregt, freut sie sich aber über die neuen Möglichkeiten, die sie jetzt mit dieser auseinandergestretchten Weste hat, wie zum Beispiel, dass dieser Elefant da irgendwie eine Schaukel draus machen kann für die Maus oder irgendwie sowas. Es geht halt so darum, Sachen sich nicht im Prinzip, also das ist zumindest so die Lektion des ersten Buches, sich nicht aufzuregen. So. Und neue Möglichkeiten zu finden. Und allgemein ist es eine Bilderbuchserie, die an Kinder gerichtet ist, wo es halt darum geht, mit seinen Gefühlen umzugehen.
Ach jo. Ist schön. Besonders, ich denke mal, die haben keine andere Wahl, als sich mit älteren Kinderbüchern zu beschäftigen. Weil die neuesten, habe ich gehört, werden auch von KI-Müll überrannt.
Oh Gott, wahrscheinlich, ja. Hat auch einen sehr schönen Artstyle, hatte ich ein paar Bilder zu online gefunden. Das ist alles in schwarz-weiß gezeichnet, bis auf die Weste, die ist rot. Ja. Und da soll eine Anime-Adaption zu rauskommen, die ist jetzt erstmal so angekündigt worden, soll fürs TV kommen. Haben wir jetzt aber noch keine großen Infos dazu bekommen. Die Maus ist schon mal in einem 3D-Anime drin vorgekommen, das war so eine Collage an mehreren Oldschool-Bilderbüchern, die so einzelne Shorts bekommen haben, namens Tobidasu Eon 3D. Und ja, jetzt soll halt eine richtige Anime-Adaption fürs japanische Fernsehen dafür kommen, aber mehr Infos haben wir noch nicht dazu.
Jo.
Dann, jedes Jahr wird es natürlich einen neuen Doraemon-Film auch nächstes Jahr geben, in 2026. Dieses Jahr hatten wir ja die große Musiker-Nummer, wenn ich mich recht entsinne. Und für 2026 wurde angekündigt, dass der neue Film ist Doraemon the Movie New Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Und New bedeutet, es ist ein Remake von dem 1983er Doraemon-Film Nobita and the Castle of the Undersea Devil.
Uff, ein Remake.
Das ist tatsächlich ganz interessant, das machen die Doraemon-Filme ganz gerne mittlerweile, schon so seit den 2000ern. Die haben irgendwann im Prinzip so eine zweite Staffel an Filmen quasi gestartet. Ich weiß nicht genau, wann das anfing, aber ab dem Punkt im Prinzip haben sie dann noch angefangen, alte Filme zu remaken. Und es gibt auch bereits einige Remakes, die sind auch alle ziemlich gut angekommen. Also es gab schon Nobita's New Dinosaur. Es gab auch schon, oh Gott, was war da noch, irgendwas mit Iron Giant oder irgendwie sowas auch in die Richtung hieß das, das war so, da kriegt er auch so ein Eisenriesen im Prinzip, ist auch aus den 80ern das Original und da gab es irgendwann in den 2000ern ein Remake zu und auch noch viel, also schon wirklich zahlreiche Remakes gab es da, die haben dann alle im Japanischen halt dieses Shin im Titel. Und ja, das wird dann halt 2026er Film. Es gibt auf Social Media schon einen 30-sekündigen Clip, der gepostet worden ist von den japanischen ProduzentInnen und sieht halt auch ganz fein aus. Man sieht die Truppe, wie sie unter Wasser ankommen in einem Auto. Sieht mir aus wie Jimmy Neutron-Logik. aber ja, sieht auch ganz hübsch aus. Schön. Wird dann gestemmt von Tetsuo Yajima, ist der Regisseur hier, hat bereits mehrere Episoden von Doraemon TV-Serie Regie geführt und mehrere Pokémon-Filme sowie Pokémon XY und Pokémon XY und Z.
Jo.
Ja. Dann kommen wir auch schon zum AI-Thema diese Woche. Denn DLE hat angekündigt, einen neuen Anime für die nächste Saison, der auch schon ab 2. Oktober an den Start gehen wird. The World of Lacario Haunts Quaidan. Und bei Quaidan ist das AI halt rot hervorgehoben. Haha, wir sind AI. Und was ist eigentlich adaptiert, ist eigentlich super interessant, weil das die Werke von Lafcadio Hearn sind, ein Grieche, der zur Meiji-Ära nach Japan gegangen ist und sehr stark dafür verantwortlich ist, wie in Japan zu der Zeit im Prinzip der Westen gesehen worden ist, weil er viele Bücher geschrieben hat und auch andersrum im Prinzip, auch wie im Westen dann Japan gesehen worden ist, weil auch dann viele japanische Bücher geschrieben hat über so Geistergeschichten. Und eben diese Geistergeschichten sollen hier adaptiert werden. Nur halt mit sehr, sehr, sehr viel Hilfe. Ich will es nicht mal Hilfe nennen, es ist fast komplett AI-generiert eigentlich. Also es gibt eine Anime-Look-Version, wo zumindest, soweit ich das verstanden habe, die eigentlichen Charakterdesigns und alles sowas ist gezeichnet und dann halt in der AI reingefüttert worden und damit dann die Animationen gemacht, was halt für sehr viel, sehr schlecht aussehendes Interpolating führt. Und es gibt dann eine Live-Action-Look-Version, die ist komplett AI-generiert, mit, ja, die halt so echt aussehen soll.
Ja, ehrlich gesagt, das sieht tatsächlich nach recht billiger KI-Technik aus, die schon mindestens ein Jahr oder so alt ist. Also da habe ich jetzt neuere Dinge gesehen, die anders aussehen. Das Zeug sieht aus, als wäre es noch von 2022 oder so.
Es sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Also die Anime-Sequenzen sind halt alle geplagt von diesem interpolierten Animationen, die halt alle total scheiße aussehen. Und die Realsequenzen ist halt, du siehst halt einfach, dass das komplett AI-generiert ist. Also gerade Monster, und wenn da irgendwie was drin vorkommt, das sieht so plastisch aus. Aber auch die Menschen sehen halt alle so plastisch aus, weil sie sind halt nicht echt.
Was will man machen? Ich meine, ich weiß es ja gar nicht. Bisher gab es keinen großen Kassenschlager mit KI. Ne? Und ich bezweifle auch, dass es möglich ist. Aber man muss eigentlich immer abwarten. Man kann erst mal ein paar Jahre warten und dann gucken, wie sie sich geschlagen haben. Ich denke mal eher, dass sie sich nicht gut geschlagen haben, weil auch die öffentliche Meinung ist gegen KI.
Ja, vor allem gegen generative, ja, in Anführungszeichen Kunst. Weil man halt die geringe Qualität davon auch einfach sofort sieht. Also wenn man sich diesen Trailer halt anguckt, selbst wenn man, wenn das dann Leute einfach random im Fernsehen zu einschalten werden oder so, weil das wird ja dann im japanischen Fernsehen laufen, denke ich mal, werden sich viele Leute einfach denken, sieht gar nicht mal so gut aus.
Ja, ich meine, es gibt auch viel KI-Zeugs, das bei Leuten ankommt, ne? Bei meiner Mutter und all ihren, wie heißt es nochmal, in dem Alter, dann sind diese animierten Grußkarten, da stören die sich überhaupt nicht dran. Diese KI-Grußkarten. Ja. Die finden die ganz toll. Aber die gucken da auch kein zweites Mal hin. Das ist für die auch in 2 Minuten vergessen. Und es ist beim Film wäre das was anderes.
Ja, absolut. Jetzt wissen wir umso mehr, wie auch, dass das Ganze dann von Frogman geleitet wird, der jetzt mittlerweile auch der Chef von DLE ist. Frogman ist eigentlich sehr stark für diese Art von sehr billiger Flash-Animation mitverantwortlich, dass die sich in Japan auch so stark durchgesetzt hat, ne, dass so Figuren für sehr simplen Hintergründen die halt auch sehr grob gezeichnet sind, sich im Prinzip bewegen und das halt alles so reine Comedy-Dialog-Sachen sind, die sehr abgedrehte Richtung gehen. Es gab da Eagle Talon, die Frogman-Show, er hat auch was zu den DC-Superheroes irgendwie auch in diesem Stil gemacht. Hm. Auch Executive Director bei der Anime-Version von Insufficient Direction.
Yes.
Und halt zu sehen, dass gerade der dann anscheinend volle Kanne AI embraced, finde ich unglaublich schade.
Ich weiß nicht, wie viel Überzeugung da mitspielt und wie viel einfach, ich muss meine Rechnungen bezahlen. Wir wissen ja, dass die kreativen Köpfe im Anime-Bereich keine reichen Leute sind, generell.
Naja. Ich frage mich, ob irgendein Streaming-Dienst das tatsächlich aufgreifen wird oder ob da tatsächlich eine Meinung herrschen wird, die sagen wird, nee, sowas wollen wir nicht in unserem Programm haben. Werden wir dann sehen. Soll ja nächste Saison kommen, schon am 2. Oktober. Dann haben wir A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans. Ist eine Light Novel geschrieben von der Nichi-Sanji-VTuberin Kurose Natsume, die jetzt eine Anime-Adaption bekommen soll. Und zwar schon im Januar 2026 geht's an den Start. Ist eine Geschichte über einen ja recht niedergeschlagenen, von Trauma geplagten Mann, der aufs Dorf zieht, dort Lehrer wird und aber an eine Schule kommt, an der Monsterkinder im Prinzip dazu ausgebildet werden, ihre menschliche Seite zu embracen. Und da haben wir halt 4 Hauptfiguren, eine Meerjungfrau, ein Hasenmädchen, ein Vogelmädchen, was ist das? Werwolf, wo der Protagonist den halt dann beibringen darf, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Nee, also ehrlich gesagt, ich hätte gern lieber eine Fortsetzung von Interviews with Monster Girls. Das hat mir sehr gefallen. Aber gut, okay, anscheinend kriegen wir das nicht. Also nehme ich, was ich kriegen kann.
Ja, wie gesagt, kommt schon im Januar. Es gibt auch schon einen ersten Teaser, der auch ganz in Ordnung aussieht. Man sieht halt, so die Mädchen werden halt alle kurz vorgestellt und ihre so groben Charakterzüge. Und wird gemacht bei Studio Asreed unter der Regie von Akira Iwanaga, der bei Asreed auch Arefureta Regie geführt hat, alle 3 Staffeln. Ich immer noch nicht ganz glauben kann, dass es überhaupt 3 davon gibt. Wir haben auch noch Bank Dream. Hat noch nicht genug Anime?
Nie genug.
Nee, ja, ist schon wieder neu angekündigt worden. Und gab es da halt wieder irgendein Konzert oder so, keine Ahnung. In Japan gibt es anscheinend wahrscheinlich dann jedes Wochenende zu Bang Dream irgendein Konzert. Und da ist angekündigt worden, dass die Gruppe Mugendai Mew Type auch bekannt als Yume Mita, eine Anime-Adaption bekommen soll, die nächstes Jahr rauskommen soll. Wird bei einem neuen Substudio von Sanziken gemacht. Sanziken hat ja auch in der Vergangenheit so gut wie alle Bushiroad-Anime-Adaptionen übernommen. Und zwar heißt das Nichiga Line. Da wird dann die neue Anime-Adaption jetzt gemacht für diese Gruppe. Und es ist halt eine Gruppe an VTubern. Die haben auch schon ein Musikvideo zu denen jetzt neu rausgebracht, zum Tag dieses Konzerts, zum Tag dieser Ankündigung. Also ich schätze mal dann auch schon mal den groben Stil der Serie zeigt und es ist halt sehr, sehr, sehr bunt. Ja. Mehr habe ich dazu ehrlich gesagt noch nicht zu sagen.
Es überlädt so ein kleines bisschen meine Sinne. Mit den Designs und den Farben, die Kontraste sind teilweise ein bisschen schwer anzugucken. Es ist interessant, es ist ein interessanter Stil, nur er ist nicht so einfach zu lesen.
Die eine von den Mädels sieht aus wie die offizielle VTuberin von Opera GX. Mit den roten, schwarzen Haaren.
Jo.
Ja, ich meine, was interessant sein könnte, vielleicht, falls die Serie das dann irgendwie thematisiert, ne, diesen Konflikt aus realem Leben und dann VTuber-Dasein oder irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht, wie das dann im Spiel aufgegriffen wird. Mal sehen. Dann, den haben wir schon lange nicht mehr gehört. Assassination Classroom meldet sich nochmal mit einem neuen Anime.
Oho.
Yes! Und zwar ist angekündigt worden, dass Assassination Classroom The Movie Everybody's Time anlässlich zum 10-jährigen Jubiläum des Anime rauskommen soll. Nächstes Jahr am 20. März. Und ja, soll ein paar Kurzgeschichten erzählen, die im Manga drin sind, die Anime-Adaption dann ausgelassen hat. Der Mangaka hat aber auch gesagt, dass es auch eine Fortsetzung sein soll. Ich schätze mal, da ist dann irgendwie ein Epilog-Kapitel oder sowas vielleicht auch drin.
Ja, gut möglich.
Wer halt mehr von Assassination Classroom animiert sehen möchte, kann es dann dementsprechend nächstes Jahr.
Gute Güte, ich hatte die Serie fast vergessen.
Der Manga macht doch gerade irgendwas anderes Erfolgreiches. Was waren das nochmal? Lass mich gerade nochmal nachgucken. Elusive Samurai, genau. Dann haben wir noch The World's Strongest Rearguard Labyrinth Country's Novice Seeker. Seine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommen soll. Und das ist halt one of those Isekais. Protagonist, in dem Fall erwachsener Protagonist, wieder mal so üblicher Office-Typ. Stirbt in einem Unfall, ist in der Fantasy-Welt, wird zu einem Bodyguard quasi, so ein Rearguard für seine Truppe an Mädels, die er sich dann irgendwie ansammelt.
Hey, tatü, tata.
die Zeichnung, die Charakterdesigns kommen von der gleichen Person. Ich glaube, es ist eine Frau, die auch die Zeichnung macht für The Strongest Age with the Weakest Crest und My Isekai Life. Wir haben aber auch sonst noch keine Infos dazu, zu dem jetzigen Anime dazu bekommen.
Die bleiben auch alle beim Altbekannten, ne?
Das ist ja. Und dann haben wir kein Anime, wir haben auch noch eine interessante neue Live-Action-Serie, die auch in Japan demnächst schon an den Start gehen wird, am 26. Oktober, nämlich Kamen no Ninja Akakage. Ist ein Manga von Mitsutero Yokoyama, einer der OGs, wenn es um Manga geht. Hat Tetsujin 28 gezeichnet, Babel 2, Giant Robo.
Wow.
Also, na?
Ja.
Sehr, sehr bedeutsam.
Sehr bedeutsam für Riesenroboter.
Vor allem das.
Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, dass der Ninja-Mangas gemacht hätte. Aber ja.
Er hat auch History-Kram gemacht. Also es gibt auch Sangakushi, was ja dann die Romance of the Three Kingdoms Story ist, hat er auch einen Manga zu gemacht. Und ja, Da soll eine neue Live-Action-Serie dazu kommen und die wird Regie geführt von Takashi Miike.
Wow, sehr schön.
Yes, dem Regisseur mit den über 100 Filmen, unter anderem Yakuza, Live-Action-Filme, hier Ace Attorney,
jo.
Blade of the, wie ist es? Was war der 100. Film?
Hier, Blade of the Immortal?
Of the Immortal, genau.
Ja.
Der führt Regie bei dieser neuen Serie, die halt schon am 26. Oktober rauskommen soll. Drehbücher kommen von Yusuke Watanabe. Hat auch bei Anime ein bisschen was geschrieben. Ein paar Episoden für Blue Exorcist. Ein paar Episoden für die Nier Automata-Anime-Serie. Für The Perfect Insider-Anime-Serie. Und auch für Dragon Ball Z, Battle of the Gods, das Drehbuch. Und der schreibt hier die Drehbücher für diese Serie, die in Zusammenarbeit mit Toei und TV Asahi gemacht wird.
Jo, gut, dann gehen sie zurück in die Vergangenheit, in die 60er. Können ruhig mehr aus den 60ern wieder hervorkramen.
Ja, soll angeblich eine sehr, sehr große, aufwendige Produktion sein. Folgt anscheinend auf eine Shinsengumi-Serie, die die beiden, also Asahi und Toei, schon letztes Jahr gemacht hat, die so auch sehr aufwendig gewesen sein soll. Ist jetzt vielleicht so ein jährliches Ding an großen Period-Dramas.
Jo, Historienkram.
Ja. Dann haben wir einige Updates. Unter anderem ein Trailer für die dritte Staffel von One Punch Man, der jetzt auch in der nächsten Saison schon an den Start geht. Oder ich sag Trailer, es ist ein kurzer Teaser, ein paar Sekunden, die kleine Szenen zeigen mit einem neuen Song von Jam Project, die auch schon das Opening von der ersten und zweiten Staffel gemacht haben und jetzt in Zusammenarbeit mit Baby Metal den Opening-Song für die dritte Staffel machen. Ansonsten erzählt er uns noch was vom Staff, nämlich wird es natürlich wieder bei JC Staff gemacht, das wussten wir vorher schon, die auch schon die zweite Staffel gemacht haben. Regie ist aber ausgewechselt worden, jetzt führt Regie Shinpei Nagai, hat vorher Dogesa, I Tried Asking While Kowtowing Regie geführt, was so eine Kurzserie war, wo es um einen Typen geht, der Frauen dazu versucht zu überreden, zu flashen. Ja, hat aber auch I Can't Understand What My Husband Is Saying Regie geführt. Und ja, ansonsten ist aber größtenteils wieder ähnlicher Stuff dabei, gleiche Drehbücher. Was noch neu ist, ist ein neuer Art Director. Sakura Murakami war vorher Hintergrundzeichner von der zweiten Staffel und ein paar anderen Anime-Serien, ist jetzt der neue Art Director. Es sieht aber eben Teaser, jetzt zumindest von dem, was ich in Erinnerung habe, nicht groß anders aus als die zweite Staffel, was auch vollkommen okay ist.
Jo, das ist mehr von dem guten Zeugs. Ich habe allerdings mal eine Weile lang aufgehört, den Manga zu verfolgen, weil der Zeichner von der aufwendigen Manga-Fassung, ne, der hat mal Pause gemacht für eine Weile. Und dann habe ich seitdem nicht weitergelesen. Sollte ich eigentlich mal machen.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich erinnere mich noch, dass ich die Story von der zweiten Staffel sehr mochte. Von daher, ja, cool. Cool, dass es endlich weitergeht. One Punch Man lässt sich immer ganz schön viel Zeit zwischen den Staffeln.
Ja, leider.
Dann haben wir eine große Verschiebung um 6 Monate für The Warrior Princess and the Barbaric King. Sollte ursprünglich in der nächsten Saison kommen, also im Oktober. Ist jetzt aber verschoben worden auf April 2026, um die Qualität anscheinend zu gewährleisten von der Serie. Tut mir ein bisschen weh, ich habe mich sehr auf die Serie gefreut. Aber ja. So ist es halt.
Ja, ich habe ja den Manga auch gemocht. Und also 6 Monate hört sich nicht nach einfach nur Polieren an. Da ist wahrscheinlich irgendwie ist was falsch gelaufen.
Ich hoffe, es ist keine allzu große Katastrophe oder sonst irgendwie was in der Produktion. Ich guck gerade noch mal, was Yomundo vorher gemacht hatte, das Studio. Zuletzt, ach ja, die machen auch immer nur so ein Anime pro Jahr. The Villainous Level 99, Harmony of Milfoil, ist was gerade läuft? Ja, mal mit eurem komischen Titel, ey, was soll das?
Französisch halt.
Muss das doch aussprechen können. Aber naja.
Na gut.
Wir haben noch einen neuen Trailer für Ikoko Nikki. Ist vor ungefähr einem Jahr angekündigt worden. Ich habe mich seitdem sehr, sehr drauf gefreut. Unter anderem, weil damals auch schon angekündigt worden ist, dass Kensuke Ushio den Soundtrack macht. Und ja, jetzt ist ein 50-sekündiger Trailer rausgekommen. Und, oh Gott, ich habe so Lust. Oh mein Gott. Die atmosphärische Musik von Ushio haut mich natürlich wieder vollkommen weg. Und ich finde die Prämisse hier halt auch mal super interessant. Also, so generell bin ich Fan von solchen Anime, wo es halt um Kindererziehung und sowas geht. Und hier ist es ja nochmal eine andere Stufe, als wir das sonst in Anime sehen. Weil in vielen Anime, wo es um Kindererziehung geht, geht es halt vor allem darum, kleine Kinder zu erziehen. Wie in Usagi Drop oder Sweetness in Lightning. Aber hier geht es dann tatsächlich darum, dass eine bekannte Autorin, nachdem die Eltern, nachdem ihre ich glaube, Schwester oder irgendwie sowas gestorben ist, die das Kind von der aufnimmt und sich um sie kümmert. Und dieses Kind ist halt ein 15-jähriger Junge. Ja, super interessant.
Also von der Autorin gibt's anscheinend einen Manga bei uns in Deutschland.
Stimmt, da war auch noch irgendwas anderes Bekanntes, glaube ich, was die vorher gemacht hatte.
Ja, es gibt hier die Nacht hinter dem Dreiecksfenster, ist aber, glaube ich, irgendein Thriller oder so.
Genau, so ein Boys Love Thriller, hat auch eine Anime-Adaption bekommen. Wollte ich mir den Manga unbedingt mal anschauen, weil der auch sehr hübsch gezeichnet ist. Geht wohl auch halt so ein bisschen auch in so eine erotische Richtung. Also finde diesen Teaser halt ganz, ganz toll. Das sind, weil er halt so ruhig ist. Also da passiert so gar nichts im Prinzip. Aber du siehst diese angespannte Stimmung hier im Prinzip. Ich habe eben Jungen gesagt, übrigens, das ist ein 15-jähriges Mädchen, die bei sich aufnimmt. Auf jeden Fall. Ja, also es ist einfach mal wieder was sehr anderes halt, ne? So ein, vor allem halt so ein Teenie in der Pubertät dann aufzuziehen und sich um das zu kümmern, nachdem es halt die Eltern verloren hat.
Ja, eigentlich hört sich's auf dem Papier nicht viel anders an, weil viel von Anime ist einfach nur Jugenddrama, ne? Oder Action mit Jugendlichen oder sonst irgendwas, Jugendliche, ne? Aber das sind ja hier, das ist nicht unbedingt das, was diese Story vermittelt. Die wirkt sehr realistisch und ernst und
ja.
Mal sehen, es könnte ganz lustig sein.
Und wie gesagt, da halt mit Kensuke Ushio Musik da, also es ist auch im Teaser, ist es halt sofort wieder die Art von dieser total emotionalen Musik von ihm, die ich liebe. Also werde ich sehr hellhörig, auch bei Studio Shuka, die halt normalerweise auch abliefern, zum Beispiel halt mit Natsume's Book of Friends. Freue ich mich. Und dieser neue Trailer verrät uns jetzt, im Januar 2026 geht das Ding an den Start.
Oh, der Januar, der ist vollgepackt, meine Güte.
Yes, wir haben auch noch ein weiteres für den Januar, und zwar die zweite Staffel von Chained Soldier. der aktuelle Manga von dem Mangaka von Akame no Kill. Und die zweite Staffel hat mir in der Vergangenheit schon die News, das Studio gewechselt und das komplette Team gewechselt. Das wird bei Passion und Hayabusa Film gemacht, unter der Regie von Masafumi Tamura, Regisseur von Wise Man's Grandchild. Aber man sieht einen ziemlichen Wechsel im Stil definitiv. Also es sind natürlich noch so der grundlegende Stil ist natürlich noch so ungefähr der gleiche. Ich habe mir aber dann auch nochmal einen Trailer zur ersten Staffel angeguckt, und da hatte ich das Gefühl, sind die ganzen Linien und alles sehr härter gezeichnet, und da wirkt das alles auch ein bisschen mehr steif, die Bewegung. Und Passione ist ja, auch wenn sie halt sehr viel mal machen, was in eine erotische Richtung geht, und das hier natürlich halt wieder auch, immer noch sehr gut in ihrem Job. Also, animieren können sie. Und das sieht auch nach einem sehr guten Trailer aus.
Jo, da bin ich froh für die Fans. Ich habe da nicht so viel Interesse dran. Ich hatte mal vor Ewigkeiten den Manga gelesen, aber er war ein bisschen so, ja, 0815 Shonen-Kram halt, ne?
Es ist halt Kiki.
Jo, das hilft.
Ja, das hilft, I guess. Sehr erstaunlich, ehrlicherweise, dass keine solche Szenen dann tatsächlich hier in diesen Trailer gepackt worden sind, weil das ist ja nun mal das, wofür Passione jetzt nun mal bekannt ist. tja, aber da werden die Fans von Brüsteln sicherlich auch auf ihre Kosten kommen. Dann gibt's noch neue Infos zu Monster Strike That Was Reloaded. Ist jetzt bekannt gegeben worden, wer dran arbeitet. Das sehen wir ja bereits in der nächsten Saison. Ist einer der Anime, die ein bisschen später starten, erst am 21. Oktober. Und wird bei Yumeta Company gemacht unter der Regie von Masao Okubo. Hat die ersten zwei Staffeln von Record of Ragnarok Regie geführt. Und ansonsten sehr, sehr, sehr viel animiert für zahlreiche Anime. Und ja, ist halt der erste TV-Anime im Monster Strike-Franchise, was schon seit über 10 Jahren, glaube ich, mittlerweile zahlreiche Web-Anime bekommt, die halt auch von unterschiedlichsten Studios gemacht worden sind. So, Studio Orange hatte irgendwas dazu gemacht, Zanziken meine ich auch. Vieles davon halt 3D-Studios, aber das sind, glaube ich, nicht nur 3D-Anime. Ich glaube halt größtenteils die Monster sind in 3D. Und ja, wird hier sicherlich, auch wenn es jetzt im Fernsehen ist, nicht großartig anders sein. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung von diesem Franchise. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Und auch mittlerweile gibt es davon einfach viel zu viel.
Mir geht es genauso. Das Ding ist einfach so an mir vorbeigeschlittert. Aber das ist seit 2013 unterwegs, ne?
Ja, anscheinend schon. Also da kam das Spiel zuerst raus für Mobile. Und der erste Anime kam tatsächlich 2015 raus. Im Oktober, also wirklich vor 10 Jahren.
Wahnsinn.
Yes. Dann haben wir noch den 29 Jahre alten Abenteurer, der ein Kind bei sich aufnimmt, weil er vereinsamt in einem Dungeon gefunden hat. Yes. Das ist nämlich auch neue Infos zu rausgekommen. Also ich glaube, es hat noch keinen offiziellen englischen Titel, der 29 Sai Dokshin irgendwas.
Ja,
diese Art und Weise, wie in Japan auf 20 Millionen verschiedene Arten und Weisen halt gezählt wird, ist sehr irritierend. hier mit diesem Sai hinten dran, was man anscheinend nur bei Alter macht, soweit ich das weiß.
Ja. Aber ja, du kannst ruhig den provisorischen englischen Titel nehmen. The Everyday Life of a 29-Year-Old Middling Adventure. Er ist derjenige, der halt nichts drauf hat in diesem Anime. Und die Kinder sind absolute Monster, so wie ich das kapiert habe von der Story her. Also, ja. 2 Jahre alt und könnten schon den Dämonenkönig platt machen und so. Also, ja, Blödsinn, Fantasy-Müll und wir kennen's.
Genau, und da ist jetzt halt nur ein Update für rausgegeben worden. Und zwar wird das am Januar 2026 starten. In der ursprünglichen Story-Prämisse stand auch nur was von einem Kind, was halt für Valos in einem Dungeon findet und sich dann drum kümmert. In dem Promomaterial, was jetzt rausgegeben wurde, ist auch schon das Charakterdesign von einem zweiten Kind rausgegeben worden. Also ich weiß nicht, ob das dann einfach so sein Job wird oder so, dass er in Dungeon geht und Kinder finden.
Das Waisenhaus.
Und einen großen Kindergarten macht.
Das Waisenhaus für den Dungeon. Okay,
ja, wie gesagt, das kommt dann auch im Januar. Eine Saison später, im April, ist jetzt offiziell bekannt gegeben worden, kommt dann die 4. Staffel von Welcome to Demon School, Idomakun. Ja, ist jetzt die 3. Staffel, glaube ich, auch schon ein bisschen her. Genau, die kam im Oktober 2022. Die 1. kam im Oktober 2019. Also die ersten 3 Staffeln kamen relativ back-to-back. Dann gab es jetzt eine größere Pause und im April 2026 geht es weiter mit der 4. Staffel. Ich weiß, dass es damals auch einige Leute gab, die das sehr gemocht haben, das Ding. Weil es halt eine sehr light-hearted Shonen-Serie ist.
Ja, das war größtenteils eine Komödie. Das war größtenteils Quatsch-Comedy.
Und wie gesagt, 2026 im April geht auch die 4. Staffel dann an den Start. Noch keinen genauen Termin, aber 2026 haben wir für auch die nächste Baki-Serie. Denn da sind wir ja auch immer noch nicht ganz up-to-date mit dem Manga. Erstaunlicherweise auch so viele Anime, wie mittlerweile für rausgekommen sind. Aber wir kommen immer näher. Jetzt kommt nämlich Bakido 2026 raus. Da hat Netflix den ersten Trailer veröffentlicht, der uns natürlich wieder ganz viele weirde Persönlichkeiten zeigt, gegen die Baki dann hauen wird. Und ja, Bakido ist jetzt der fast aktuelle Manga. Also Bakido fing 2014 an, ist in zwei Parts rausgekommen und der zweite Part ist 2023 zu Ende gegangen. Das heißt, wir sind nicht mehr weit, tatsächlich. Also Netflix hat nicht mehr allzu viel, was sie zu Baki machen können.
Das ist lustig. Baki kümmert sich auch nicht um irgendwas. Der Autor hat einfach nur seinen Spaß. Da haben sie irgendwie bei einer der letzten Serien Dinosaurier und so einen Urzeitmenschen wiederbelebt. Und jetzt tun sie natürlich Miyamoto Musashi wiederbeleben.
Yes. Ja. Ach ja, das ist schon faszinierend. Dann haben wir Who Made Me a Princess. Das ist eine interessante Produktion. Ist anscheinend auch schon seit einer Weile angekündigt. Ich glaube, wir hatten das hier im Podcast noch gar nicht. Soll dann jetzt die Anime-Adaption am 28. September in Japan an den Start gehen? Wird da gestreamt auf einer chinesischen Plattform namens Aiki? What the fuck? Also IQIYI? Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie aussprechen soll.
Versuch es mal Englisch. IQIYI.
IQIYI? Okay.
Weiß ich nicht.
IQIYI oder so. Ach, keine Ahnung. Die sind die Produzenten von diesem Anime. Und das ist ein interessanter Hickhack hier. Also das basiert auf einem koreanischen Webtoon. Die Chinesen machen jetzt einen Anime zu, der in Japan zuerst ausgestrahlt wird.
Ja. Weißt du, es ist seltsam, weil das ist wie eine Welt, die wir nicht besonders kennen. Dieser Dienst ist ziemlich groß. Gehört zu den größten Online-Videoseiten überhaupt. Ne? Ich habe noch nie davon gehört.
Ja. Ja, das ist da drüben in eine ganz eigene Welt. Ja, aber das Ding ist, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Also der Trailer, den sie jetzt dazu veröffentlicht haben, ist unglaublich hübsch. Also die Hintergründe sind super aufwendig. Die Animationen sind sehr schön und aufwendig. Die ganze Lichtstimmung ist richtig schön gemacht. Es sind halt auch sehr aufwendige Charakterdesigns, so mit langen Kleidern und langen Haaren. Also, sieht extravagant aus, wirklich.
Ja, die Kostümfans kommen voll auf ihre Kosten. Das ist die Kostümromanze am Hofe. Wirklich, guck mal hier die Designs an. Hier. Ja, okay. Keine Ahnung über den Inhalt, aber das ist mir jetzt mittlerweile scheißegal.
Es wird von dem chinesischen Studio Colored Pencil Animation gemacht.
Ui.
Die haben auch auch recht bekannte King's Avatar animiert.
Oh, nice. Dann sind die um einiges besser geworden. King's Avatar war damals noch ein kleines bisschen nicht amateurhaft, aber halt bemüht, ne?
Ja, das sieht man generell in chinesischen Animationen, habe ich das Gefühl jetzt aktuell, dass das wirklich aktuell unglaublich ist. Auf was für Standards sie da gekommen sind. Colored Pencil Animation hat ja auch, da habe ich im Anime Slam Podcast mal drüber gesprochen, Blades of the Guardians animiert, was auch ein sehr großer chinesischer Manga ist. Wo sie zu einer Anime-Adaption gemacht haben, die halt auch unglaublich toll aussah und auch überraschend brutal war. Und ja, die übernehmen jetzt hier diese Animation eben zu Who Made Me a Princess. Ist anscheinend halt eine wirklich recht klassische Drama am Hofe Geschichte über eine moderne koreanische Frau, die in dem Körper einer Prinzessin reinkarniert wird, wie sich das so gehört von einer Romanzengeschichte, die sie mal gelesen hat.
Ja.
Das ist die Ausgangsprämisse von jeder jedem zweiten Webtoon mittlerweile.
Ja.
Und ja, hat er jetzt halt mit sehr vielen Intrigen am Hofe auf einmal zu tun, umgeben von einem Haufen hübscher Jungs.
Ich habe auch geguckt, wir sind ein bisschen nebendran gewesen. Angeblich wird man die Seite IT-Yi aussprechen.
Natürlich, natürlich.
Ist nicht so einfach, wenn man keine Ahnung hat davon, wie Chinesisches in römische Schrift umgeändert wird. Müsste ich eigentlich auch mal lernen, zum Spaß an der Freude.
Ja, ich hoffe, da kommt dann auch recht schnell eine englische, eine weltweite Fassung, die man sich dann angucken kann davon, weil ja, sowas sieht sehr, sehr hübsch aus, das möchte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aber hat auf jeden Fall dann halt über diesen chinesischen Streaming-Plattform in Japan am 28. seine Premiere. Und dann im japanischen Fernsehen ein paar Tage später. Dann haben wir auch noch News zu der zweiten Staffel von Azur Lane, Slow Ahead, was ja so ein Comedy-Spin-Off ist zu Azur Lane, also die Mädels, die auf Schiffen basieren. Ich glaube, die können sich in Azur Lane tatsächlich nicht in Schiffe verwandeln. Die basieren nur darauf. Sind nur personifizierte Schiffe.
Okay.
Wie halt Uma Musume.
Es ist halt lustiger, ne, wenn sie auf einmal aus ihrem Arm ein riesengroßes Kanonengeschütz wachsen lassen. Aber naja, von mir aus.
Ich habe das auch noch nie gespielt, also.
Ja, ich stelle es mir auch nur vor. Ich habe keine Ahnung von dem Kram.
Auf jeden Fall, da gab es schon eine erste Staffel, die kam im Januar 2021. Die zweite Staffel soll dann 2026 rauskommen. Die ist auch schon vor 2 Jahren angekündigt worden, tatsächlich. Wird wieder bei Candybox gemacht, die halt auch zum Beispiel für Blue Archive die Anime-Adaption gemacht haben und auch schon die erste Staffel gemacht haben. Regie wechselt jetzt aber zu Shunji Maki. Ist, glaube ich, sein Regiedebüt, hat aber auch viele Animationen und Storyboards für alle möglichen Serien gemacht, wie Heaven's Last Property, Blood Blockade Battlefront, Amagami SS, Zoids Wild und vieles mehr. Und ja, wer da drin ist in dem Franchise, kann sich halt auf mehr weirden Kram mit kleinen Mädels freuen.
Na jo.
Für nächstes Jahr. Ja. Wir haben auch schon einen ersten Trailer dann für die zweite Staffel von Vestoria Wand and Sword. Die soll auch im April 2026 rauskommen. Und der Trailer sieht auch wieder unfassbar gut aus.
Ja, ich finde es
also
toll. Es ist eine Ausrede, um einfach nur sich auszutoben mit Actionsequenzen und soll mir recht sein.
Ja, also ich bin wirklich fasziniert davon. Es ist so toll gezeichnet, aber auch halt nicht nur die Animationen selbst, sondern die Figuren machen auch schöne Posen irgendwie dabei. Die Bilder sind gut gestaged und sowas und choreografiert. Also das sind auch wirklich gute Storyboards. Also ich muss das dann mal nachholen, wenn die zweite Staffel rauskommt, weil einfach nur für dieses ganze Spektakel, das diese Serie ja zu sein scheint.
Ja.
Tja, kann man sich dann halt auch wieder dann nächstes Jahr darauf freuen. Wer halt mehr Fantasy-Action haben möchte, dann im April 2026. Regie wird hier auch ein bisschen ausgetauscht. Der Regisseur von der ersten Staffel, Tatsuya Yoshihara, ist noch als General Director dabei. Der wird also so ein bisschen über das Projekt drüber gucken. Der neue Regisseur ist Hideaki Nakano, hat Saiyuki Reload Blast und Survamp unter anderem Regie geführt, auch Devil's Line und Aoharu Machine Gun.
Ich muss dazu sagen, diese Videovorschau hier hat größtenteils nur Szenen aus der ersten Staffel.
Echt? Das sind nur Szenen aus der ersten Staffel? Ich habe das ja noch nicht gesehen, da wusste ich das jetzt nicht.
Deswegen. Also es ist auch für mich irgendwie eine Weile her und es fällt mir sofort aus dem Hirn raus, weil Inhalt ist halt wirklich hirnlos. Aber soviel ich weiß hier, mich erinnern kann, sind das die meisten Szenen einfach aus der ersten Staffel.
Okay. Ja, dann haben wir jetzt vielleicht die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber ich schätze mal nicht, dass sie groß anders aussehen wird.
Nee. Hoffen wir es nicht.
Jo, und dann haben wir noch wieder jemanden, der aus seiner Heldenparty rausgekickt worden ist. Es ist wirklich erstaunlich, was alles so an Prämissen einfach jetzt zu einem Standard dann halt werden kann. Ist Anfang des Jahres angekündigt worden mit Jack of All Trades was kicked out of the Hero's Party. Gab es jetzt ein Update zu, dass das im Januar 2026 rauskommen soll.
Na, okay. Ja.
So, dann haben wir noch ein paar kleine News abseits vom Rest. Unter anderem ein Klassiker unter den Romanen, der jetzt eine Webtoon-Version erhält. Und zwar Empire of the Ants. Ein Roman von Bernard Werber. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Ist ein Franzose. Hat das 1991 geschrieben. Ist 2 Jahre später dann in Südkorea rausgekommen. Und in Südkorea ist das anscheinend auch bis heute noch ein Buch, was gerne in den Sales-Charts auftaucht. Und deswegen haben sie sich jetzt dazu entschieden, eine Webtoon-Version zuzumachen. Eine Comic.
Lustig. Also wenn ich einfach so nach Empire of the Ants google, dann kommt das Videospiel dazu, ne?
Ja, wahrscheinlich, ne? Weil es ja auch so aktuell ist. Es ist ja das letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob das Videospiel tatsächlich darauf basiert.
Nein. So viel, also ich wüsste nichts von.
Es gab aber anscheinend auch schon eine Videospieladaption 2001.
Mhm. Also wenn ich das richtig sehe, dann heißt es. Ja,
das basiert da drauf.
Basiert darauf, okay.
Ja.
Interessant. Bei uns heißt der Roman einfach nur Die Ameisen, glaube ich. Oder? Ja, kann sein.
Ich wusste, dass da was war. Das war, glaube ich, ein etwas storygetriebener Strategiespiel, ein RTS. Empire of the Ants. Genau, und dieses 2024-Spiel ist auch so ein mehr oder weniger Reimagining von dem alten Spiel. Und ja, ist halt so eine Geschichte im Prinzip, wo das Leben der Ameise so ein bisschen als Parabel aufgegriffen wird für den Menschen im 21. Jahrhundert. Ist halt zu einem ziemlichen Klassiker halt geworden, vor allem in Europa und anscheinend halt auch in Südkorea. Wo jetzt halt, wie gesagt, dann demnächst, wahrscheinlich ab November 2025, in Korea und Frankreich die Webtoon-Version gleichzeitig erscheinen soll. Es sind 150 Episoden geplant, die über 4 oder 5 Jahre rauskommen sollen.
Boah, okay.
Ja, haben sie schon in die Zukunft gedacht.
Mann, ey, ich wünschte mir jetzt fast, es würden irgendwie so alte Klischees aus den 50ern wieder aufleben, weißt du, mit alte Monsterfilme, mit Rieseninsekten, mit Riesenameisen.
Ja.
Da hätten wir jetzt was Lustiges. Oder hey, ihr könnt doch einfach mal Earth Defense Force zu einem Anime machen. Da hätten wir Spaß.
Oh ja, auf jeden Fall.
Ist natürlich jetzt ein bisschen entfernt.
Alles ist möglich.
Von dieser anspruchsvolleren Sache hier, aber.
Ja, senken wir mal unsere Ansprüche. Wir kommen zu Roblox. Die Kinderarbeitsmaschine der Welt. Und zwar kommt da jetzt ein offizielles My Hero Academia Spiel in Roblox rein. Ein Spielmodus oder eigenes Spiel, wie auch immer man jetzt Roblox ansehen möchte, quasi als Engine oder Tool für Spiele, was auch immer. My Hero Academia Ultimate ist quasi ein kleines MMORPG im Universum von My Hero Academia, was zum Zeitpunkt der zweiten Staffel spielt, wo man dann halt auch bekannten Figuren begegnen kann aus der Serie, wie nun mal Deku und Bakugo und so. Und hier steht Collect. Weiß ich nicht, inwiefern man die collected wie Pokémon oder was. Aber es liest sich auch so, als könnte man auch seinen eigenen Helden machen und dann Fähigkeiten halt freischalten, indem man halt Quests macht und so weiter. Es gibt aber auch eine Arena, die halt von der Arena von der zweiten Staffel inspiriert ist und anscheinend auch noch viele weitere Spielmodi und Locations, die man da besuchen kann. Es ist, ne, wie gesagt, es ist so quasi ein kleines MMORPG, was mit Roblox gemacht worden ist. Und ja, also es gibt da auch einen kleinen einminütigen Trailer zu, der das so ein bisschen zeigt. Ich bin halt einfach kein Fan von der Art und Weise, wie Roblox aussieht. Ich finde, es sieht einfach aus wie schlechteres Lego.
Ja, so ist es. Lässt sich halt nicht vermeiden. Das Ding ist halt eine der größten Plattformen überhaupt.
Ne? Ja. Und also man sieht, ne, dass mit dieser Engine halt auch wirklich einiges möglich ist. Also ich habe auch schon viele Roblox-Spiele gesehen, wo ich gar nicht so richtig glauben konnte, dass das Spiele in Roblox sind. Also mit dieser Engine scheint wirklich zahlreiches möglich zu sein. Und hier sieht man das ja auch. Also super viele Effekte und Moves und sonst irgendwie was diese Figuren da haben. Also wenn man ein jüngerer Fan von My Hero Academia ist, ist das bestimmt ganz cool.
Puh, ich würde noch nicht mal sagen, dass es die Jüngeren sind. Das ist irgendwie eine ganze Generation, die in Roblox stecken geblieben ist. Ja. Irgendwie, wenn ich an Roblox denke, denke ich tatsächlich daran, dass es die Leute sind, die es zum ersten Mal geschafft haben, Geld aus Mods zu machen. Ja, im Endeffekt ist es ja das. Klar, man, die sagen immer, es sind eigene Spiele in der eigenen Engine gemacht, aber es sind eigentlich Modifikationen großer, ne? Das ist genauso wie bei den Doom-Mods, die dann teilweise nicht mehr als Doom wiederzuerkennen sind.
Ja, also es ist so ein bisschen, als würde man halt mit GZ-Doom oder so dann ein Doom-Spiel machen vielleicht.
Ja, aber also ganz das ehrlich,
heißt, GZ-Doom ist... sehr weit vom Original schon entfernt ist.
Ist schwerer zu programmieren als Roblox.
Wahrscheinlich, ja.
Um einiges, das weiß ich. Naja.
Ja, und wir haben noch zu guter Letzt eine weitere Firma, die ein Anime-Studio jetzt ihr eigen nennen kann, und zwar Frontierworks. Die Mutterfirma hinter dem Shoppingkette Animate, oder was heißt Shoppingkette, ne? Die verkaufen halt Anime und Manga-Merch und so.
Jo.
Haben auch ganz viele Läden über Japan verteilt. Und die haben jetzt Yokohama Animation Lab gekauft.
Ha. Huh.
Besonders, weil sie anscheinend mit ihrer Arbeit zufrieden sind an Sword of the Demon Hunter und Lapis Relights. Sword of the Demon Hunter läuft ja aktuell noch die paar letzten Folgen. Und Frontierworks ist halt auch schon lange Mitproduzent in Anime, schon sehr, sehr, sehr viel mitproduziert. Mushoku Tensei zum Beispiel war eines der großen Dinge auch, wo sie viel Geld reingesteckt haben. Und auch Rising of the Shield Hero. Und haben jetzt mit Yokohama Animation Lab ihr erstes eigenes Animationsstudio, mit dem sie halt neue Original IPs machen wollen und Sachen basierend auf anderen IPs, die Frontierworks besitzt. Ja, finde ich eine interessante Bewegung tatsächlich in letzter Zeit, dass es eine Art von News ist, über die wir häufiger schon reden können in letzter Zeit, dass Manga-Verlage oder sonst irgendwie größere Firmen sich Anime-Studios kaufen und dann im Prinzip zu ihrer Maschinerie hinzuzufügen und jetzt ihrer eigenen Anime-Adaption im Prinzip zu machen, ohne in irgendwelchen großen Produktionskomitees mit reinhocken zu müssen, sondern sie haben den direkten Zugang zum Studio.
Ja, das hilft bestimmt. Ich habe auch so eine Theorie, dass wegen dem Arbeitskräftemangel es nicht so einfach ist, sich ein Studio zu sichern für Arbeit. Wahrscheinlich muss man da öfters länger warten. Und wenn sie dann halt ihr Exklusivstudio haben, dann können sie schon mal gleich anfangen. Und Zeit ist Geld, ne? Natürlich ist das nur eine Spekulation von mir. Es kann natürlich anders sein, aber würde Sinn machen.
Ja, das klingt jetzt nicht so, um was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir auch schon durch für heute. Haben wir es wieder geschafft.
Jo.
Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr natürlich mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Wir können uns auch hier hoffentlich nächste Woche wieder hören, wenn uns nichts passiert. Daumen sind gedrückt. Man weiß ja nie im Leben. Und bis dahin. Tschüss.
Ciao.